Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst haben auch heute ihre Arbeit niedergelegt. Vor allem in Norddeutschland traten tausende Mitarbeiter von Stadtverwaltungen, Krankenhäusern, Müllabfuhren und Kindertagesstätten in einen Warnstreik. Damit will die Gewerkschaft Verdi ihrer Forderung nach 6,5% mehr Geld Nachdruck verleihen. Die Arbeitgeber von Bund und Kommunen haben bislang kein Angebot vorgelegt. Morgen sollen die Warnstreiks weitergehen.
Auf der Straße statt bei der Arbeit. Die Stadtreinigungs- und Kindertagesstättenmitarbeiter heute in Hamburg. Mehr Lohn forderten sie und, dass ihre Arbeitgeber sich bewegen.
Macht endlich ein Angebot, über das man reden kann. Denn sonst, liebe Kolleginnen und Kollegen, werden wir unsere Warnstreiks ausweiten.
Aufgrund von Warnstreiks geschlossen jede siebte Kindertagesstätte in Hamburg. Andere liefen im Notbetrieb mit Eltern wie Ute Nöth, die als Selbstständige normalerweise zu Hause am Schreibtisch arbeiten würde, statt im Kindergarten ihrer Tochter auszuhelfen.
Ich finde, dass wir da irgendwie solidarisch sein müssen. Wir können nicht gute Betreuung verlangen und irgendwie schlechte Bezahlung tolerieren. Deswegen finde ich das richtig.
Tausende Erzieher forderten im Norden Lohnerhöhungen.
Wenn ich alleine von meinem Gehalt, von meinem Vollzeitjob mein Leben nicht mehr bestreiten kann oder nicht mal mehr in Urlaub fahren kann, geschweige denn Auto oder so, dann geht das irgendwie nicht mehr.
Auch in Schleswig-Holstein demonstrierten Angestellte von Bund und Kommunen für 6,5% Gehaltserhöhung. Mindestens aber 200 Euro monatlich mehr. Auf Arbeitgeberseite Unverständnis.
Die Warnstreiks sind nicht gerechtfertigt. Wir haben gerade 4 Stunden verhandelt in der letzten Woche. Wir haben 2 weitere Verhandlungstermine vereinbart. Und es ist überhaupt nicht die Zeit für Warnstreiks.
Doch die Proteste gehen weiter. In Baden-Württemberg wie hier in Sigmaringen heute Behördenmitarbeiter auf der Straße. Für morgen sind Warnstreiks in Nordrhein-Westfalen und weiteren Bundesländern angekündigt.
6,5% mehr Geld, das verlangt auch die IG Metall. Heute fand dazu die erste Verhandlungsrunde in den Tarifbezirken Mitte, Niedersachsen und Baden-Württemberg statt. Alle Gespräche wurden ergebnislos vertagt. Neben dem Lohnplus will die Gewerkschaft bessere Bedingungen für Leiharbeiter in der Metall- und Elektroindustrie erreichen und dass Lehrlinge unbefristet übernommen werden.
Symbolische Hochzeit der Auszubildenden mit ihrem Betrieb. Demonstration in Frankfurt für eine der Kernforderungen der IG Metall, die unbefristete Übernahme nach der Ausbildung. Schließlich laufe in vielen Betrieben der Metall- und Elektrobranche die Produktion wieder auf Hochtouren. Die Erholung nach der Krise kam schneller als erwartet. Auch für kräftige Lohnerhöhungen sei also genug Geld da, so sieht es zumindest die Gewerkschaft. Dennoch harte Fronten bei den Verhandlungen, wie hier in Baden-Württemberg. Nach 2 Stunden werden die Gespräche ergebnislos vertagt. Zu weit auseinander sind Gewerkschaft und Arbeitgeber.
6,5% sind finanzierbar und 6,5% sind der faire Ausgleich für das, was die Beschäftigten die letzten Monate geleistet haben.
6,5% sind für die Zukunft der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg zu viel. Wir müssen die internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie im Auge behalten. Und da ist eine solche Forderung bei der vor uns liegenden Zukunft nicht darstellbar.
Auch das Thema Leiharbeiter belastet die Verhandlungen. Über deren Einsatz sollen die Betriebsräte mehr mitbestimmen, fordert die IG Metall. Die Arbeitgeber lehnen das ab als Eingriff in die unternehmerische Freiheit. Natürlich halten beide Seiten eine Einigung für möglich. Allerdings hat die IG Metall schon angekündigt, gibt es bis Ende Mai keine Fortschritte, dann stehen die Zeichen auf Streik.
Israels Ministerpräsident Netanyahu drängt auf einen Militärangriff auf den Iran. Das Land wird verdächtigt, heimlich an Atomwaffen zu arbeiten. Die bisherigen politischen Maßnahmen hätten nichts gebracht, sagte Netanyahu vor der pro-israelischen Lobbyorganisation IPAC in Washington. Niemand könne es sich leisten, viel länger zu warten. Zuvor hatte Netanyahu US-Präsident Obama getroffen. Dieser macht sich für weitere Sanktionen und Verhandlungen stark.
Der israelische Premierminister machte heute auch noch auf dem Kapitolshügel seine Aufwartung. Auch hier bei Senatoren und Abgeordneten sucht er Unterstützung für einen möglichen Militärschlag gegen das Nuklearprogramm Irans. Gestern Abend hatten sie ihn gefeiert wie einen Popstar. Der Auftritt bei APEC, der einflussreichen amerikanisch-israelischen Lobbyorganisation, war ein Heimspiel. Hier verstehen sie seine Ungeduld mit dem Nuklearaufrüsten in Iran, sein Trommel für einen möglichen Militärschlag. Überdeutlich wurde aber auch, dass Netanyahu eine andere Agenda als der US-Präsident verfolgt. Der setzt weiter auf Sanktionen. Wir haben gewartet, dass Diplomatie funktioniert, dass die Sanktionen wirken. Wir können uns nicht leisten, viel länger zu warten. Als Premierminister werde ich es niemals zulassen, dass mein Volk unter dem Schatten der Vernichtung lebt. Obama und auch sein Verteidigungsminister wollen keinen voreiligen Krieg und sehen ein größeres Zeitfenster. Noch sei nicht klar, dass Teheran die Bombe baue. Aber auch Panetta wiederholt Obamas Drohung. Alle Optionen liegen auf dem Tisch. Vertun Sie sich nicht. Wenn alles nicht hilft, werden wir handeln. Und dann fügt er an, Israel wird immer die unerschütterliche Unterstützung der USA haben und die USA müssen sich auf die unerschütterliche Treue Israels verlassen können. Das Weiße Haus zeigt bisweilen Zweifel daran. Während Netanyahu in Washington also mögliche Waffenbrüder sucht, will die internationale Gemeinschaft wieder verhandeln. Möglichst bald schon wollen die 5 ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates und Deutschland mit Teheran über den Zugang zu iranischen Atomanlagen sprechen. Bislang verweigert das Teheran.
Bei den US-Republikanern könnte es heute einen klaren Trend geben, wer bei der Präsidentenwahl gegen Amtsinhaber Obama antritt. Darüber lässt die Republikanische Partei zurzeit in jedem der 50 Bundesstaaten abstimmen. Und heute, am sogenannten Super Tuesday, wird in 10 Bundesstaaten gleichzeitig entschieden. Mitt Romney hofft auf Ergebnisse, die ihn als Favoriten stärken. Sein ärgster Konkurrent Rick Santorum will dagegen wieder Bodengut machen.
Für ihn könnte es der Tag der Entscheidung werden. Bis zur letzten Minute kämpft Mitt Romney um jede Stimme, in der Hoffnung, ihn am Super Tuesday endlich weit hinter sich zu lassen. Rick Santorum, sein schärfster Konkurrent. Amerika im Wahlmarathon. Von Iowa bis Washington. 12 Staaten haben bereits ihren Kandidaten gekürt. Die meisten Delegierten hat Mitt Romney hinter sich. 180 von 1144, die er zum Sieg bräuchte. Doch das könnte sich heute ändern. An keinem Wahltag ging es um so viele Stimmen. 10 Staaten gehen heute zur Urne. Der spannendste, Ohio. Wahlforscher glauben, wer hier gewinnt, beweist, dass er auch im November eine Chance hat, den traditionell hart umkämpften Staat zu holen.
Als Schlüsselstaat gilt Ohio zum einen, weil er einer der wenigen Bundesstaaten ist, in denen Romney und Santorum Kopf an Kopf liegen. Zum anderen entscheidet dort die Mehrheit der Wähler fast bei jeder Wahl neu und ist keiner Partei klar zuzuordnen. Wer sich hier durchsetzt, dem trauen die Wahlkampfstrategen auch an anderer Stelle zu, die meisten Stimmen zu bekommen.
Die Hauptstadt Columbus in Ohio. Amerikanisches Kernland. Mal neigt der Bundesstaat den Demokraten zu, mal den Republikanern. Wer Präsident werden will, kommt an solchen Staaten nicht vorbei. In diesem Fall an überwiegend weißen Wählern aus der Arbeiterschaft, nicht unbedingt mit College-Abschluss. Ich habe für Santorum gestimmt, sagt er, weil er so klar gegen Abtreibung ist. Nur mit Romney kann Obama schlagen, findet sie.
Man müsste beide kombinieren, klagt er, denn bisher begeistert mich keiner von ihnen.
Tatsächlich gilt Romney zwar weithin als Favorit, doch der Durchbruch gelang ihm bisher nicht. Über die Rivalen sprach er zuletzt kaum noch, nur über Obama. Ich werde seine Staatsausgaben kürzen, sagt er. Ganz oben auf der Liste steht seine Krankenversicherung. In Umfragen legte Romney zuletzt zu, vor allem dank millionenteurer TV-Clips. Romney als Familienmensch, nicht als Multimillionär. Charakter ist alles, verspricht seine Frau. Konkurrent Santorum stellt ihn anders dar, als Gangster, der blind um sich schießt und sich so am Ende selbst befleckt. In seinen Reden schwört Santorum auf alles, was hier als wertkonservativ gilt, auf das Amerika der Gründerväter, Familie, Gott und Nationalstolz. Die Entscheidung, wer Obamas Herausforderer wird, dürfte hier zwar noch nicht fallen, doch wenn Romney seinen Vorsprung ausbaut, wird die Luft für seine Rivalen dünn.
Will Santorum seine Chancen wahren, muss auch er Staaten gewinnen, damit seine Wähler weiter an ihn glauben und, gegen Mitt Romney fast noch wichtiger, seine Geldgeber.
Die FDP hat eigene Vorschläge zur Regulierung der Finanzmärkte vorgelegt. Parteichef Rösler erarbeitete dazu einen 8-Punkte-Plan. Der Wirtschaftsminister fordert unter anderem, Hedgefonds und Ratingagenturen stärker zu kontrollieren. Außerdem setzt sich Rösler dafür ein, EU-weit eine Börsensteuer wie in Großbritannien einzuführen. Morgen will Rösler seine Vorschläge mit Finanzexperten diskutieren.
Die Euro-Krise macht es möglich. Jetzt entdeckt auch die FDP die Finanzmarktregulierung. Parteichef und Wirtschaftsminister Philipp Rösler will Banken, Hedgefonds und Ratingagenturen an die kurze Leine nehmen. Eine Besteuerung aller Finanzmarktgeschäfte will die FDP jedoch nach wie vor nicht, auch weil Großbritannien diese ablehnt.
Deswegen haben wir vorgeschlagen, eine Stempelsteuer nach britischem Vorbild auf europäischer Ebene zu diskutieren. Denn die Briten können ja schlechterdings eine Steuer ablehnen, die sie selber, wenn auch in etwas anderer Form, bei sich schon längst eingeführt haben und sogar noch erhöhen wollen.
Doch diese Steuer erfasst nur den Aktienhandel an Börsen. Rasend schnelle Finanzmarktgeschäfte per Computer an der Börse vorbei werden nicht besteuert. Diesen Hochfrequenz- oder Highspeed-Handel will Rösler lediglich stärker kontrollieren und bei zu starken Kursschwankungen unterbrechen. Das reicht dem Koalitionspartner nicht.
Das ist der Bereich, den wir eigentlich insbesondere im Fokus haben, die Eindämmung des Highspeed-Handels. Dafür bringt die Stempelsteuer relativ wenig.
Die Union befürwortet deshalb eine Finanztransaktionssteuer, also eine Besteuerung aller Finanzmarktgeschäfte. So sieht es auch die SPD.
Hilft erstens die Kassen, die eh leer sind, zu füllen und zum anderen auch den hochspekulativen Handel den geringer zu machen.
Kurz vor den Landtagswahlen im Saarland und in Schleswig-Holstein versucht Philipp Rösler, das bankenfreundliche Image der FDP zu ändern. Sein Kabinettskollege Finanzminister Schäuble von der CDU dürfte kaum begeistert sein. Schließlich wäre die Regulierung der Finanzmärkte eigentlich seine Aufgabe.
Joachim Gauck hat sich heute den Bundestagsabgeordneten der Linkspartei vorgestellt. Der 72-Jährige, den Union, FDP, SPD und Grüne gemeinsam für das Amt des Bundespräsidenten nominiert haben, folgte einer Einladung von linken Fraktionschef Gysi. Knapp eine Stunde diskutierte Gauck mit den Parlamentariern, unter anderem über seine Positionen zum Afghanistan-Krieg und zu Hartz IV. Die Linkspartei hat Beate Klarsfeld als Kandidatin für die Bundespräsidentenwahl am 18. März benannt. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat Anklage gegen den früheren Finanzchef der Porsche Holding Hertha erhoben. Hertha sowie zwei mitangeklagten Porsche-Managern wird vorgeworfen, während des Übernahmekampfes mit VW einer Bank gegenüber falsche Angaben gemacht zu haben. Hertha wies die Anschuldigungen zurück. Porsche hatte vor Jahren vergeblich versucht, VW zu übernehmen. Am Ende stand der Sportwagenbauer mit einem riesigen Schuldenberg da.
Die Computermesse CeBIT hat heute in Hannover ihre Türen für Besucher geöffnet. Bundeskanzlerin Merkel und die brasilianische Präsidentin Rousseff machten einen gemeinsamen Rundgang durch die Hallen. Brasilien ist in diesem Jahr Partnerland der Messe. Im Mittelpunkt stehen die IT-Sicherheit und die wachsende digitale Vernetzung aller Lebensbereiche. Bis Samstag werden mehr als 300.000 Besucher erwartet. Vier der weltweit größten Containerbrücken sind heute auf der Baustelle des Tiefwasserhafens Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven angekommen. Die riesigen Kräne, jeder wiegt fast 1.800 Tonnen, wurden in China gebaut und haben eine 2 Monate lange Seereise hinter sich. Jetzt werden sie an der Kaimauer montiert. Im Mai beginnt der Probebetrieb. Am 5. August soll Deutschlands einziger Tiefwasserhafen dann eröffnet werden.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 7. März.
Die Wolken des Tiefs über Island erreichen im Laufe des Tages morgen den Nordwesten Deutschlands, in der Nacht zu Donnerstag dann auch die übrigen Teile des Landes. In der Nacht bildet sich im Süden und in der Mitte mancherorts Nebel. Am Tag lösen sich vor allem von der Donau bis ins Alpenvorland die Nebelfelder teilweise nur langsam auf, sonst scheint aber meist die Sonne. Später ziehen dann von Nordwesten immer mehr Wolken heran und am Nachmittag kommt von der Nordsee Regen auf. Im Südosten weht der Wind schwach bis mäßig, in der Nordwesthälfte zeitweise frischer Wind mit starken bis stürmischen Böen. Heute Nacht -7 Grad am Alpenrand und 2 Grad im Emsland. Am Tag 4 Grad in Rostock, im Breisgau bis 12 Grad. Die Aussichten. Am Donnerstag im Osten und Südosten noch zeitweise Regen oder Schneeregen, im Bergland Schnee, sonst wechselhaftes Wetter. Am Freitag beruhigt sich das Wetter wieder, am Samstag ist es im Süden recht freundlich, im Norden dichte Wolken.
Um 22.15 Uhr begrüßt sie Ingo Zamperoni zu den Tagesthemen. Wir berichten über den Super Tuesday und die Suche der US-Republikaner nach einem Präsidentschaftskandidaten. Und wir zeigen Ihnen die Zukunft des Automobils zwischen absurdem Luxus und drohender Bedeutungslosigkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.